Heute habe ich Anna Gieser zu Gast. Anna ist nicht nur eine gute Freundin, sondern wie ich im Ursprung Logopädin, hat aber über die vielen Berufsjahre hinweg eine spannende Zusatzausbildung obendrauf gepackt, über die wir heute sprechen wollen. Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! In diesem Podcast geht es ja darum, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, von denen du nur profitieren kannst. Aber bevor ich jetzt schon in den Deep Dive gehe, sage ich herzlich willkommen bei Nebenan kennste. Magst du dich einfach nochmal selbst vorstellen, liebe Anna?
Ja, hallo, ich bin die Anna Gieser aus Regensburg. Ich freue mich sehr, dass ich heute interviewt werde von dir, liebe Vera. Ich bin jetzt 42 Jahre alt, habe 2 Kinder, bin verheiratet und arbeite seit 2009 an der Uniklinik in Regensburg und immer auch noch in einer logopädischen Praxis bei der Barbara Killinger in Sinzing. Ja, was soll ich noch zu mir sagen? Hobbys oder?
Wenn du magst, natürlich gerne. Nein, also mir geht's ja vor allem heute darum, über deine Zusatzausbildung zu sprechen. Also was du ja jetzt gesagt hast, ist ja die logopädische Seite. Genau. Du hast aber auch obendrauf gepackt die Ausbildung zur systemischen Beraterin. Erzähl mal, wie bist du da drauf gekommen, dass du genau diesen Bereich als Ergänzung lernen wolltest?
Ja, im Rahmen meiner Tätigkeit an der Uniklinik ist man doch viel in Kontakt gekommen mit gravierenden Schicksalen von Patienten, was sich natürlich auch in der logopädischen Therapie dort dann auch für mich erlebbar gemacht hat. Und natürlich bin ich und will ich auch kein Psychologe sein, aber ich habe schon gemerkt, dass die Probleme natürlich über die Kommunikationsstörung hinausgehen und ich dem professioneller noch begegnen wollte, im Sinne von, dass der Patient für seine Kommunikationsstörung auch daraus profitiert, dass ich Themen wieder in eine Lösungsrichtung bewege mit ihm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das nicht nur im Rahmen der logopädischen Therapie machen möchte, sondern vielleicht auch isoliert mit Menschen, die jetzt kein logopädisches Problem haben. Deswegen habe ich mich dann erstmal entschlossen, eine 5-teilige Fortbildung zu besuchen in Tübingen beim werten Kollegen Thomas Dietz zu dem Thema systemisch lösungsorientierte Therapie. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich in dieses Thema tiefer einsteigen möchte, auch unabhängig von der Logopädie. Weil mich das immer schon interessiert hat, wie zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren, was man auch tun kann, um dysfunktionale Muster aufzubrechen und das in eine lösungsorientierte, ja, Sichtweise auch umzuwandeln.
Okay, wenn ich jetzt mal von mir als Laie ausgehe. Für mich ist systemische Beratung im ersten drüber nachdenken Familienstellen gewesen, ja. Jetzt ist es aber nicht nur das, ja. Du hast ja jetzt schon so angeteasert, es geht ja vor allem um diese Lösungsorientiertheit. Was genau darf ich also erwarten, wenn ich jetzt bei dir zum Beispiel so ein Coaching buche?
Das ist eine herausfordernde Frage, Vera, weil, und da muss ich kurz einsteigen noch, das oder die systemische Beratung gibt es nicht. Du kannst mich fragen, was kann systemisch sein, aber nicht, was ist systemisch, weil jeder Systemiker dir das vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, je nachdem, welche Schule er durchlaufen hat und welche in welchen Bereichen er das Systemische auch anwendet, unterschiedliche Antworten geben wird. Und dazu muss man wissen, dass die systemische Herangehensweise ein großes Maß an, ja, Integrität in andere Bereiche hat und schulenübergreifend funktioniert. Was Systemisches aber im Kern ausmacht, ist schon, dass wir als Systemiker davon ausgehen, dass Probleme nicht isoliert entstehen, sondern immer in Wechselwirkung mit der Umwelt und mit den Menschen oder den Systemen, mit denen man sich umgibt. Mhm. Ich vergleiche das immer gern mit der Metapher oder mit einem Bild eines Mobile, ja. Wenn das da hängt und du ziehst an einem Teil des Mobiles, bleiben die anderen Teile ja nicht statisch, sondern bewegen sich mit. Und so darf man das auch sehen, wenn man sich im System Familie bewegt, im System Paar, im System Organisation, im System Politik. Das kann man immer weiter spinnen. Und so, das ist, denke ich, der Kern, der das Systemische ausmacht für mich. Ja.
Okay.
Dazu sollte man auch wissen, dass die systemische Therapie eigentlich aus der Familientherapie kommt. Und deswegen haben viele, glaube ich, auch so das klassische Familienstellen im Kopf, was aber eben nur ein Aspekt des Ganzen ist oder eine Methode, wie man an bestimmte Probleme herangehen kann. Da können wir ja gleich später noch dazu kommen, was es da noch so alles gibt. Wo man heute das Systemische vor allem findet, ist im Sozial- und Gesundheitswesen, in der Supervision auch, in Organisationen, Organisationsberatung, bis hin zur Politik, was ich ja auch schon gesagt habe. Es gibt verschiedene Formen des Settings. Es gibt zum Beispiel Einzelsettings, es gibt Paarsettings, Familiensettings, Organisationssettings oder auch eine Form der Supervision. Und was ich speziell eben auch noch anbiete, ist das systemische Stimmcoaching, indem ich die systemische Denkweise und die systemischen Methoden verknüpfe mit meiner logopädischen Expertise für gesunde Stimmen.
Das heißt, warte, da würde ich gerne kurz reingrätschen. Das
Ja.
heißt, gerade jetzt in dem Bereich ist es ja für mich auch besonders spannend, wenn Menschen mit Blockaden zu tun haben, was die Stimme angeht oder generell. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie greift da die systemische Arbeit?
Also es fängt eigentlich schon beim Anamnesegespräch an, dass ich solche systemischen Fragetechniken einbaue, wie was wäre ein gutes Ergebnis für Sie am Ende unserer gemeinsamen Zusammenarbeit? Das hat zur Folge, dass der Patient oder der Klient in dem Fall ja viel mehr in seine Eigenverantwortung geholt wird und wir gucken, was ist denn sein Ziel? Ich habe natürlich ein fachliches Ziel, wenn ich den Klienten oder Patienten vor mir habe. Aber wir müssen ja auch gucken, trifft sich das mit dem Ziel, das der Klient oder Patient für sich selber hat? Weiß er denn überhaupt, was er für ein Ziel hat? Oder ist er geschickt worden, weil der Herr Dr. Huber gesagt hat, jetzt gehen Sie mal, und er weiß eigentlich selber gar nicht, warum. Ja, also allein da fängt es schon an, dass ich das Systemische verwebe mit logopädischen Inhalten oder mit Stimmcoachings-Inhalten und man sieht, dass der Klient die Lösung in sich trägt. Man geht davon aus, dass die Lösung nur verschütt gegangen ist. Und meine Aufgabe ist es dann als systemischer Stimmcoach, die Lösung wieder rauszukitzeln oder den Lösungsweg. Ja. Es ist ein bisschen abstrakt, wenn ich das in dieser kurzen Form so erzähle. Ich glaube, man versteht es leichter, wenn man es tatsächlich erlebt. Ja.
Ja, aber für mich macht das total Sinn, weil Menschen gehen ja zu Menschen oftmals unter dem Aspekt, so, der muss mir jetzt helfen. Also, wenn ich jetzt einfach an einen Arzt zum Beispiel denke, aha, ich fühle mich nicht wohl, also ich gehe dahin und der muss was machen
Ja.
für mich. Und in meiner therapeutischen Arbeit ist es schon auch sehr erkennbar, dass Menschen kommen und sagen, so, jetzt machen Sie mal. Und ich denke mir, nö, machen wir jetzt
Genau,
eben mal ganz
genau.
andersrum. Jetzt erörtern wir erstmal. Also ich arbeite vermutlich auch ein bisschen systemisch unbewusst, ohne es wirklich gelernt zu haben,
Ja,
jetzt so speziell.
ja.
Aber weil ich natürlich auch möchte, dass das Ergebnis, was wir erzielen, selbstbestimmt ist. Ja,
Genau,
und
genau.
aus nicht, was ich sage auch immer, ich gebe natürlich was vor, ich gebe auch meine persönlichen Lieblingsübungen vor,
Ja.
aber wenn mein Gegenüber spürt, das ist nichts für ihn, dann soll er mir
Richtig.
das bitte rückmelden. Ja, nur weil ich damit gut fahre, heißt es ja nicht, dass mein Gegenüber damit gut fährt, zum Beispiel, ne? Ja.
Richtig, richtig. Deswegen müssen wir als Stimmcoaches eigentlich jonglieren oder ich jongliere in dem Fall mit zwei Beraterhüten. Einmal die Prozessberatung, so was braucht der Klient, um an sein Ziel zu kommen, auf der Prozessebene. Und auf der anderen Seite setze ich den Fachberaterhut auf mit meinem Stimmwissen, ja, dass ich sage, okay, für dieses Problem gibt es die und die und die Übung. Das kann ich natürlich nur, wenn ich Stimmcoach bin, wenn ich vielleicht auch eine logopädische Vorbildung habe. Bei der rein systemischen Beratung ist es so, dass ich natürlich nicht den Fachberaterhut aufhabe für Familienprobleme in dem Sinne, aber alleine durch die systemische Technik kann ich den Menschen helfen, auf ihren Lösungsweg zu kommen.
Also ich versuche das jetzt nochmal für mich zu rekonstruieren. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Wenn man sich systemischer Berater oder systemische Beraterin nennt, ist es nicht unbedingt erforderlich, also außer man spezialisiert sich wie du als systemischer Stimmcoach, dass man irgendeine Grundausbildung unten drunter hat, die in eine bestimmte Richtung geht, weil systemische Beratung bedeutet, es ist ein Problem da und durch meine Techniken, die ich als Berater gelernt habe, kann ich demjenigen zu einer Lösung verhelfen. Kann man das so zusammenfassen?
Ich würde es gerne mit Ja oder Nein beantworten können. Ich fühle mich schon wie so ein Politiker, der nochmal aufholen muss. Ich würde es so sagen. Also es gibt bestimmte Voraussetzungen, die du erfüllen musst, damit du ein professionell systemischer Berater werden darfst. Also da der Beruf ja nicht oder diese Bezeichnung nicht geschützt ist, könnte sich jetzt jeder, der am Wochenende mal ein Seminar besucht hat, systemischer Berater schimpfen. Das ist natürlich niemand, den ich mich anvertrauen würde. Du brauchst als Eingangsvoraussetzung für eine fundierte systemische Ausbildung einen Job, den du im psychosozialen Bereich, medizinischen Bereich, sozialwissenschaftlichen Bereich oder pädagogischen Bereich. Und in dem Bereich solltest du auch schon mehrere Jahre Berufserfahrung haben, damit du überhaupt zu so einer Ausbildung, die in der Regel 1,5 Jahre dauert. Also ich hatte so 300 Unterrichtsstunden mit Fallsupervisionen, schriftlich dokumentiert, auch einmal live und eine Seminarweite als Abschluss. Also da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, als ich lerne mir jetzt diese Techniken und dann kann ich jeden zu jedem Problem beraten. Was aber schon der Fall ist, und das ist ja auch ein systemischer Kerngedanke, dass ich nicht der Experte für dein Problem sein muss. Es ist sogar nicht gut, wenn ich das Gefühl habe, dich zu verstehen. Das hört sich jetzt auch wieder sehr abstrakt an oder sehr verwirrend. Aber sobald ich das Gefühl habe, ich verstehe dich, und ich habe das Gefühl ja dann, ich verstehe dich, wenn ich einen eigenen Film in mir abspiele, weil ich vielleicht Ähnliches erlebt habe, dann bin ich als Berater nicht mehr frei genug, um dich neutral und auf der Metaebene zu beraten.
Ja, das macht Sinn.
Ja, also deswegen ist es oft gut, wenn ich nicht so tief in der Materie des Klienten drin bin, damit ich eben diese Neutralität, diese Haltung des Nichtwissens und die Metaebene einnehmen kann. Das heißt nicht, dass ich unempathisch bin oder dass ich nicht auch mal Hypothesenfragen stelle, so wenn sich mir etwas aufdrängt, weil ich vermute, das und das könnte dahinter stecken. Das darf trotzdem sein, aber ich gehe ja davon aus, dass der Klient selbst der Experte für sein Problem ist und ich ihn da begleite, die Lösung dafür zu finden.
Jetzt kann ich mir aber schon vorstellen, dass es ja immer wieder, also warte, ich hole da kurz aus. Aus der Kinesiologie zum Beispiel kenne ich das, dass Menschen zu mir finden, die schon ähnliche Themen haben. Also das ist irgendwie so ein, ja, wie so ein unbewusstes Prozedere, dass ich so denke, ja, kenne ich, ist mir bewusst oder habe ich auch schon mal erlebt und muss da ja auf eine professionelle Ebene gehen. Hast du für dich da einen Trick, wenn da ein Mensch gegenüber sitzt, wo du so denkst, tja, diese Thematik hatte ich auch schon. Wie schaffst du es, dass du eben dann diesen neutralen Blick behältst?
Gute Frage, ja. Ein Schlüssel ist tatsächlich dieses aktive Zuhören. Wenn ich das nämlich vernachlässige, rutsche ich schneller in meinen eigenen Film und bin wieder mehr bei mir als beim Klienten. Denn durch das aktive Zuhören werden mir Nuancen bewusst, die ich so bei mir nicht kenne. Und die helfen mir tatsächlich, in diesem Nichtwissen zu bleiben.
Magst du ganz kurz den Begriff aktives Zuhören erklären? Weil ich kann mir vorstellen, dass wir auch HörerInnen haben, die das vielleicht noch nie so gehört haben. Sonst sind wir vielleicht zu fachsimpelig hier.
Ja, aktives Zuhören bedeutet für mich, dass, wie es der Begriff ja schon sagt, ich aktiv zuhöre, indem ich nicht schon während ich zuhöre mir eine Antwort überlege, weil das tun ja die meisten Menschen eigentlich. Sie warten, sie hören eigentlich gar nicht zu, sondern überlegen in der Zeit schon, was kann ich denn dem Klienten oder meinem, dem ich zuhöre, schon wieder erwidern. Und das auszuhalten, dass ich nicht gleich eine Antwort parat haben muss, sondern ganz beim Gegenüber bin, ermöglicht mir dieses aktive Zuhören. Mhm. Vielleicht hast du aber auch nochmal einen anderen Aspekt dieses aktiven Zuhörens, was das für dich als Logopädin oder auch als Stimmcoach bedeutet.
Nee, da gehe ich tatsächlich konform, dass man, also mir helfen Notizen nebenbei zu machen, um das irgendwie professioneller zu gestalten, auch für mich, weil ich dann wirklich das notiere, was mein Gegenüber sagt und nicht eben zulasse, dass ich in meine Gedanken verfalle. Das ist, von daher gehe ich da schon konform. Es geht wirklich darum, auch den Satz bis zum Ende anzuhören. Ne? Viele fallen ja auch so ins Wort und das ist ja auch eine Dynamik, die oft gewünscht ist oder die einfach natürlich ist, auch so im privaten Bereich zum Beispiel. Aber als Therapeut oder als Coach, ja, ist es, auch wenn es schwerfällt manchmal. Genau.
Ja, da hast du recht. Und ein Aspekt vielleicht auch noch, auf den ich sehr achte in der systemischen Beratung, ist so sogenannte Schlüsselwörter, die mir der Klient liefert. Wenn der zum Beispiel sagt, bevor ich in die Arbeit gehe, bin ich immer so schlurfig und ich mag das nicht mehr, das nervt mich. Dann greife ich am Schluss in dieser Feedback-Schleife, die ich anbiete, auch immer wieder so diese Worte auch auf. Mhm. Und dadurch weiß man, dass sich die Patienten oder Klienten auch eher gesehen und gehört fühlen, wenn man ihre Sprache benutzt.
Mhm. Ah, ja, genau. Dass die dann so sagen, ach, die hat mir ja wirklich zugehört.
Ja, genau.
Okay. Ja, cool. Danke für die Erklärung. Das, glaube ich, ist schon hilfreich, wenn man so Begriffe in den Raum wirft, dass klar wird, um was es da eigentlich geht. Mhm. Jetzt hast du ja schon gesagt, okay, wir wissen, was nötig ist, um so eine systemische Beratung überhaupt zu erlernen und wie du dich da spezialisiert hast tatsächlich. Jetzt ist es ja so, auf deinem Webauftritt habe ich gesehen, steht so ein Slogan, vom Problem zur Kompetenz. Kannst du nochmal beschreiben? Also du hast es schon angerissen, finde ich, aber kannst du es nochmal in der Tiefe beschreiben? Was kann ich erwarten, wenn ich zu dir komme? Oder mit was darf ich zu dir kommen?
Ich spreche ja gerne Metaphern, weil ich ein recht visueller Typ bin. Und um meine Arbeit ein bisschen zu beschreiben, vom Problem zur Kompetenz, da ist ein Bild, finde ich, sehr hilfreich. Es gibt so einen Comic, den seht ihr jetzt zwar nicht, aber ich kann ihn beschreiben. Und zwar sitzt da ein Mann, ganz traurig und zusammengesackt auf seiner Schatzkiste. Und über ihm ist eine riesen Regenwolke und da regnet es in Strömen. Und gegenüber diesem Mann sitzt der systemische Berater. Und dieser traurige Mann hält einen Schlüssel in seiner Hand und er merkt aber gar nicht, dass er den Schlüssel für diese Kiste, auf der er sitzt, in seiner Hand hat, weil er nur mit dieser Regenwolke beschäftigt ist und die macht ihn so fertig. Und der systemische Berater zeigt mit dem Finger auf den Schlüssel und möchte dem Mann signalisieren, schau mal, du hast den Schlüssel für deine Schatzkiste an Ressourcen schon in der Hand. Du musst ihn nur reinstecken, umdrehen und die Kiste geht auf. Schau nicht immer in diese Regenwolke. Und das ist, finde ich, was so meine Arbeit mit Klienten, aber auch mit den Patienten auszeichnet, dass wir versuchen, vom Problemfokus wegzukommen hin in den Lösungsfokus. Und es gibt ja auch ein schönes englisches Sprichwort, das das Systemische eigentlich auch nochmal darstellt. Und das heißt, Problem Talk creates problems and Solution Talk creates solutions. Mhm. Und durch meine Arbeit möchte ich den Klienten verhelfen, von der Problemtrance in die Lösungstrance zu kommen. Ja, und wieder selbstwirksam zu sein und zu wissen, ich habe die Lösung in mir drin, ich brauche nur jemanden, der mir dabei hilft, mich an der Hand nimmt.
Und dafür gibt es Techniken. Kann man die so aufzählen, einfach so in der Schnelle? Wahrscheinlich nicht, dafür hast du ja jahrelang eine Ausbildung hinter dir. Aber vielleicht so die entscheidendsten für dich oder deine Lieblingsvorgehensweise oder ich weiß nicht, ob man das so in der Kürze zusammenfassen kann.
Ja, also ich würde es gerne wieder mit Ja oder Nein beantworten, aber da das Thema ja zu komplex ist, werde ich einfach ein paar Methoden vorstellen, die ich gelernt habe. Dadurch, dass ja die Thematik aus der Familientherapie stammt, gibt es natürlich die sogenannte Systemanalyse, dass man erstmal analysiert, was habe ich denn für ein System, meinetwegen eine Familie vor mir. Da kann ich sogenannte Genogramme erstellen, ja, so einen Lageplan einer Familie, wie bei so einem Stammbaum, in den ich aber Dynamiken einzeichne mit bestimmten Piktogrammen zum Beispiel. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das andere sind natürlich die Fragetechniken, die einerseits auf Lösung abzielen. Meinetwegen eine Skalenfrage, die benutze ich sehr gern auch in der Therapie. Zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10. Wie resonanzreich findest du deine Stimme? Und 10 wäre resonanzreicher, belastbarer geht's nicht und 1 wäre das Gegenteil. Ja, dass der Klient sich selbst und subjektiv auf dieser Skala einordnet, die kann in 2 Wochen wieder anders aussehen. Wenn der zum Beispiel sagt 7, dann frage ich nach, was hat dir denn geholfen bisher, um auf die 7 zu kommen? Also ich lasse gar kein Problemdenken in dem Moment zu, sondern zwinge ihn in die Lösung. Natürlich hat man bei komplexeren Themen schon die Möglichkeit, das Anliegen zu würdigen, indem man dem Anliegen auch Raum gibt. Also es ist nicht so, dass wir uns da hinsetzen und du musst sofort in die Lösung, sondern es ist ja auch ein Leiden damit verbunden. Also dem wird schon Raum gegeben. Das Ziel ist aber schon, ziemlich bald dann in den Lösungsfokus zu gehen. Das ist zum Beispiel eine der vielen Fragetechniken, die ich mir zunutze mache. Dann gibt's auch, was man oft auch in Teams oder in Organisationen benutzt, das sogenannte Reflecting Team, dass zum Beispiel mehrere Mitarbeiter in einem Kreis zusammensitzen und sich positiv über den Mitarbeiter, der außerhalb des Kreises sitzt, zum Beispiel äußern. Also da gibt's bestimmte Spielregeln. Nennt man auch warme Dusche, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Ja. Ist auch eine ganz schöne Geschichte, wenn ich zum Beispiel mit Gruppen arbeite. Und was du ja auch schon angesprochen hast, diese sogenannte Familienstellen, sogenannte Aufstellungsarbeit, ist ein sehr mächtiges Tool, das auch wirklich nur von professionellen Beratern angewendet werden sollte, die auch viel Erfahrung mit dieser Technik haben. Denn es gibt das Familienstellen nach Bert Hellinger zum Beispiel, das ist das, was wahrscheinlich den meisten bekannt ist, aber nicht sehr ungefährlich ist. Da werden dann Leute aus dem Publikum genommen, eine Person stellt ihre Familie oder ihr Problem auf in dem Moment und der Moderator kommentiert. Und das ist schon fast so ein Schauspiel geworden, ja, was nicht ungefährlich ist. Und das andere ist eben, dass bei dem Stellen nach Hellinger es so ist, dass es vorgegeben wird, wie die Familie zu sein hat. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil es dadurch schon zu Selbstmorden gekommen ist oder zu Depressionen, die unausweichlich waren, weil der Klient dachte, das muss jetzt aber so sein, es ist aber nicht erreichbar. Ja? Also deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch abzugrenzen, Aufstellungsarbeit ist nicht Aufstellungsarbeit. Ich persönlich distanziere mich da ganz stark von dieser Aufstellungsarbeit nach Hellinger, weil es mir zu autoritär und esoterisch ist und man auch weiß, was es für Effekte haben kann. Okay. Aber die Aufstellungsarbeit an sich, die ich durchführe, hat zum Ziel, dass der Klient seine Familie aufstellt und er sich positioniert, je nachdem, was er für einen Impuls verspürt und wir das in einem lösungsorientierten Sinne dann auch moderieren und ausarbeiten. Und da gibt's kein, wie muss es sein? Und da gibt's auch kein, man muss die Mutter dahin positionieren, damit es mir besser geht. Ja, da sind wir ja wieder beim, ich kann ja nur das ändern, was in mir drin ist und nicht den anderen. Und dann gibt es auch eine abgeschwächtere Version des, der Aufstellungsarbeit, wo man zum Beispiel mit dem sogenannten Systembrett arbeitet. Auf dem platziert man Figuren stellvertretend für das System, das ich aufstellen möchte. Dann gibt es noch die leere Stuhlarbeit, die Skulpturarbeit. Es geht alles in diese Richtung, wird aber jetzt den Rahmen sprengen, um das genauer zu erklären.
Ja.
Die Hypnotherapie bedient sich auch systemischer Techniken und auch in der Organisationsentwicklung findet das systemische Denken und Arbeiten ja einen großen Stellenwert. Change Management, Organisationsentwicklung, das hat der ein oder andere ja auch schon gehört. Auch das hat systemische Aspekte. Ja.
Also
das sind nur so ein paar Methoden, ja.
Ja, mir ist bewusst, dass wir da nicht alles besprechen können.
Aber du merkst, es wird komplexer, ja.
Genau. Ich finde es total spannend, dass es eben so vielfältig ist, dass man eigentlich nicht jetzt pauschal sagen kann, wenn ich zu einem Systemiker oder zu einer Systemikerin gehe, wird es so sein, sondern dass tatsächlich individuell entschieden wird, was für denjenigen gut ist oder was da vielleicht dran ist, wie man ja immer so schön sagt. Plus, dass es einfach auch so eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, dass ich mir sicher sein kann, dass ich da gut aufgehoben bin. Wie erkenne ich denn, jetzt hast du es ein paar Mal gesagt, wie erkenne ich denn jemanden, der jetzt eine fundierte Ausbildung hat?
Ja.
Wie komme ich denn nicht in die Verlegenheit, zu einem Wochenendscharlatan zu gelangen? Was wäre da wichtig zu beachten?
Was ich ja schon eingangs gesagt habe, ist, dass der Begriff systemischer Berater allein ja nicht geschützt ist. Und ich kann mich aber dann mit gutem Gewissen in die Hände eines systemischen Beraters geben, wenn er eine zertifizierte Ausbildung durchlaufen hat, die eine gewisse Mindestanzahl an Unterrichtseinheiten, also da gibt's jetzt, da gibt's verschiedene Mengen an Unterrichtseinheiten, aber wenn jemand 300 hat statt 2, ja, dann sagt das ja ganz viel über die Qualität aus. Deswegen immer gucken, ob jemand eine Ausbildung, ob es berufsbegleitend ist, ist meistens berufsbegleitend, ob er die mit einem Zertifikat abgeschlossen hat. Ja, man kann, meistens ist es auch auf der Internetseite oder auf dem Webauftritt auch vermerkt, man kann aber da auch nachfragen. Es gibt verschiedene Dachgesellschaften, die Deutsche Gesellschaft für systemische Therapie, DGST zum Beispiel, dann gibt es noch weitere. Die sind auf jeden Fall ein Gütesiegel für systemische Beratung. Ich habe in meiner Ausbildung nicht dieses Dachverbandssiegel, auch wenn die Inhalte die gleichen sind, weil die Ausbildung damals modulspezifisch angeboten wurde und deswegen dieses Zertifikat nicht verliehen werden konnte, aber die Inhalte trotzdem die gleichen sind und ich alles durchlaufen habe. Ich habe das Zertifikat nach INSYS, also es ist auch zertifiziert. Und wichtig ist halt, dass man nicht irgendwie 3 Monate eine Ausbildung gemacht hat, sondern wirklich, also bei mir waren es jetzt 1,5 Jahre, in denen man sich mit der Thematik beschäftigt hat. Und es soll halt auch niemand sein, der jetzt vorher im Kosmetikstudio gearbeitet hat und dann sagt, er ist systemischer Berater. Also da werde ich auch hellhörig. Wie ich ja auch schon gesagt habe, du brauchst ja bestimmte Zugangsvoraussetzungen, um überhaupt so eine fachlich fundierte systemische Ausbildung machen zu können. Genau. Gibt's noch irgendwas, was mir dazu einfällt? Ach ja, ich habe kürzlich gelesen, dass es jetzt zunehmend Kontaktstudiengänge gibt zu systemischer Beratung und in Kaiserslautern gibt es wohl jetzt den ersten Masterstudiengang zu systemischer Beratung und Therapie, falls das jemanden interessiert.
Ah.
Ich kenne jetzt die Inhalte nicht, ich habe es nur kürzlich gelesen. Vielleicht ist das nicht uninteressant, also da tut sich auch einiges. Und die Psychotherapeuten können auch neuerdings, wenn sie eine systemische Ausbildung machen, das auch abrechnen und entscheiden dann je nach Störungsproblematik, macht die systemische Therapie beim Patienten Sinn oder nicht. Weil Depressionen und Schizophrenie und also psychische Leiden und Störungsbilder behandle ich nicht. Dazu bin ich nicht in der Lage, ich bin kein Psychologe. Ja, ich helfe bei Krisen, bei Konfliktproblematiken, bei persönlichen Veränderungswünschen, aber sobald jemand eine psychische oder psychiatrische Diagnose hat, sage ich auch, dass das in psychologische Hände gehört.
Ist dir das schon mal passiert, dass da jemand kam und durch das Arbeiten sozusagen sich herauskristallisiert hat, dass das nochmal in eine andere Richtung laufen sollte?
Ja, ist mir schon ein paar Mal passiert. Und die Klienten haben das dann auch wirklich angenommen. Und manchmal ist die systemische Beratung ja dann auch noch so der wichtige Impuls, der manchmal fehlt, um zu sagen, oh, jetzt gehe ich aber doch mal in Therapie, weil das ist ja immer eine gewisse Hemmnis da. Das andere, was ich auch schon erlebt habe, ist, dass jemand bereits schon in psychotherapeutischer Behandlung ist, aber aus dem Systemblick nochmal gucken will, was kann ich denn lösungsorientiert für mich tun? Wenn ich jetzt in der Psychotherapie zum Beispiel tiefenpsychologisch arbeite, werde ich ja weniger jetzt am System arbeiten und lösungsfokussiert, da kann das eine gute Ergänzung sein. Ja.
Klasse. Gibt's denn eine Fragestellung, die sehr häufig an dich herangetragen wird? Also Menschen, wo es sich immer wiederkehrend wiederholt, was sie wünschen für sich selbst? Oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
Geht pauschal auch wieder nicht, aber ich versuche es einzugrenzen. Es kommt auf das Setting und auf den Kontext natürlich an. Es geht darum, habe ich jetzt eine Einzelperson vor mir, die unglücklich in ihrer Paarbeziehung ist, oder habe ich jetzt einen Stimmpatienten vor mir, der an dem Abbau der Heiserkeit arbeiten möchte, oder habe ich ein komplettes Team vor mir, das sich entwickeln möchte. Aber was ich sagen kann, ist zum Beispiel bei Einzelpersonen, die ich ja sehr häufig habe, ist, dass sie sich häufig in einer sogenannten Midlife-Crisis befinden, also ganz plakativ gesagt, so in unserem Alter tatsächlich sehr häufig, wo sie nicht mehr so recht wissen, mag ich das Leben eigentlich so, wie ich es bisher gelebt habe, weil man sagt ja auch, das ist so die Lebensmitte, ja, möchte ich so weiterleben, die nächsten 40 Jahre meinetwegen, oder direkt nach einer Trennung, wie soll es da für mich weitergehen, wer möchte ich sein, bis hin zu, ich bin unzufrieden im Job, ich möchte mich beruflich verändern, aber ich weiß jetzt auch noch nicht, wie. Riesen, wenn einem familiäre Themen immer wieder auf die Füße fallen und man ist es einfach satt. Und das ist einfach häufig in unserem Alter so, ja. Bei Teams also ich berate ja auch Teams, vor allem therapeutische Teams, die wollen sich oft irgendwann entwickeln, wollen noch mehr aus sich rausholen, wollen Ressourcen aufdecken, sich optimieren im Sinne des Qualitätsmanagements. Das habe ich auch öfter und auch häufig Supervisionen von Heilmittelerbringern. Also klassische Fallsupervision. Da kann ich auch einen Ergotherapeuten behandeln, auch wenn ich die Methoden und Konzepte nicht kenne, weil es meistens, also ein Nicht-Weiterkommen in der Therapie bedeutet ja oft, dass da zwischenmenschlich irgendwas nicht passt. Und das kann man natürlich als systemischer Berater wunderbar bearbeiten. Und in der logopädischen Supervision reichere ich das natürlich mit meiner Fachexpertise, die ich an der Uniklinik auch entwickelt habe.
Wie viel systemisch bist du in deinem Privatleben, wenn ich das fragen darf? Wie viel Fragetechniken bringst du in der Kommunikation mit Partner und Kindern ein? Wie viel, ja, Systemisches siehst du bei dir selber? Oder klammerst du das aus und ist das so ein anderer Bereich? Das finde ich tatsächlich wahnsinnig spannend.
Eine spannende Frage, weil ich letztens von meinem Nachbarn auch gefragt worden bin, du, wie ist denn eure Beziehung, wenn du so Systemiker bist? Hast du dann mehr im Blick? Und da habe ich dann auch nochmal drüber nachgedacht. Und sobald ich natürlich selbst befangen bin, sobald ich mich selbst in dem System bewege, das ich anschauen möchte, verliere ich natürlich diese systemische Kompetenz des Nichtswissens und der Neutralität, weswegen ich, also bei uns gibt's auch Streit und das lasse ich auch zu und da bin ich nicht der systemische Therapeut und ich wende auch wenig Techniken an, aber was ich schon durch und durch merke, ist diese systemische Haltung der Empathie und auch das dass ich weiß, dass Probleme nicht in der Person liegen, sondern eher in Wechselwirkung mit dem System entstehen. Und ich somit vielleicht auch nachvollziehen kann, warum der andere jetzt eine andere Wahrnehmung hat als ich und die deswegen aber nicht falsch ist, sondern dass mehrere Wahrnehmungen gleichzeitig nebeneinander stehen dürfen. Und keine ist richtig oder falsch.
Weil du sagst, dass das die Hauptursache von Streit ist? Wahrscheinlich, oder? Dass man eben nicht stehen lassen
Ja.
kann, dass der andere anderer Meinung ist.
Ja, das
Ja.
zum einen. Und viele befinden sich, und da nehme ich mich auch nicht aus, lange Zeit habe ich mich auch in dem Kampf befunden, dass ich Recht haben müsste mit dem, was ich wahrnehme, ja, weil man sich selbst erstmal der Nächste ist und das für gültig erklärt, was man selbst denkt. Und das ist wirklich was, was man über Jahre erst als Systemiker auch lernt, zuzulassen, dass die Wahrnehmung des anderen, auch wenn sie verzerrt ist und auch Teile getilgt werden, das ist ganz natürlich, oder Generalisierung auch, dass das trotzdem genauso viel zählt wie das eigene.
Ganz wichtiger Impuls gerade.
Und auch wenn man in keiner Paarbeziehung ist, dann hat man andere Beziehungen zu den Kollegen, zur Familie, vor allem die Ursprungsfamilie. Das ist so ein ganz zentrales Thema auch, weil die ja auch mitwirkt, wie du dich deinem späteren Partner oder deinen Kindern auch gegenüber verhältst. Da wird es jetzt schon etwas tiefenpsychologischer, aber das darf man nicht außen vor lassen. Ja. Und auch natürlich die Möglichkeit zu haben, zu reflektieren, hey, da war ich jetzt gerade wirklich in der Feldperspektive, so nennen wir das, wenn wir nicht in der Metaebene sind, sondern in der Feldperspektive, wo ich
Im
damit
Nahkampf.
beschäftigt bin, nicht genau. Wo ich damit beschäftigt bin, entweder Fight or Flight, mich zu verteidigen, in die Rechtfertigung zu gehen, da kommt meistens nichts Gutes bei rum, ja. Und dann aber die Metaebene wieder einzunehmen und zu sagen, hey, da war ich gerade wirklich angefasst, das hat ja meistens mit einem selbst was zu tun und mit der eigenen Kindheit auch, wie man in der Familie groß gewachsen oder aufgewachsen ist, welche Strukturen da vorgeherrscht haben, welche Kommunikationsmuster. Das ist gut, wenn man das durchbrechen kann.
Und da hilft die Systemik dabei und da kann ich mich quasi auf dieser Ebene vertrauensvoll weiterentwickeln, ja?
Richtig, weil sich ja die systemische Therapie oder auch das systemische Denken aus einerseits den narrativen Ansätzen nährt. Das heißt ja, welche Geschichten erzähle ich mir denn? Oder welche Geschichten erzähle ich dem systemischen Berater? Daran erkennt er ja auch schon, welche Sprache benutzt er, welche Bedeutungsmuster hat derjenige inne. Ein plakatives Beispiel ist zum Beispiel, wenn der Mann sagt, ich bin depressiv, weil unsere Ehe nicht funktioniert, und die Frau sagt aber, unsere Ehe funktioniert nicht, weil du depressiv bist. Da fallen Ehe und Depression gleichermaßen, es geht um die gleiche Thematik, aber völlig unterschiedliche Bedeutungsmuster. Ja, und das zusammenzubringen und zu klären und auf den Lösungsweg zu bringen, das ist systemisch.
Wow, ich habe da Gänsehaut, wenn du das so erzählst, weil das Pforten öffnen kann
Ja.
und so einen anderen Blickwinkel auf die eigene
Ja.
Geschichte werfen kann, die man tatsächlich wahrscheinlich eben durch alte Verhaltensmuster und durch ja
Ja.
Leid, was man ja auch so begräbt, vermute ich tatsächlich einfach
Ja. Und so Themen,
verschüttet.
die einfach generationsübergreifend auch immer wieder durchdringen. Und man hat einfach durch die systemische Beratung oder auch Therapie die Möglichkeit, diese Muster, die so hinderlich sind, zu durchbrechen und auch den Generationen nach mir die Möglichkeit zu geben, da andere Muster zu entwickeln. Und wenn ich wieder in Bildern sprechen darf, was ich ja, wie ihr alle merkt, gerne mache. Der systemische Berater öffnet mehrere Türen für dich als Klient. Und du musst aber als Klient selbst entscheiden, durch welche Tür du gehst. Und wenn du durch eine Tür gehst und merkst, das ist es nicht, dann versuch die andere. Ich öffne dir viele Türen. Selber durchgehen musst du. Und es wird eine dabei sein, die für dich passt. Und dann gibt's wieder, dann steht man wieder vor neuen Entscheidungen, dann öffnen wir wieder Türen. Oder wir starten Versuchsballons. Das nutze ich auch gern. Und einer ist dann dabei, der nicht verpufft. Ja.
Wow.
Welche Geschichten erlaubst du, dein Leben zu regieren? Das ist immer gerne eine Frage, die ich mir auch stelle, was ich für einen Klienten vor mir habe, ja. Was erzählt er mir für Geschichten? Und deswegen ist Kommunikation ein ganz zentraler Punkt in der systemischen Beratung. Und deswegen ist es natürlich für jemanden wie uns als Logopäden ein super Tool oder eine gute Art zu denken und zu arbeiten und sie zu integrieren.
Definitiv. Definitiv. Wahnsinnig spannend. Also ich bin ganz berührt, was da alles möglich ist. Ich durfte ja selber auch schon Erfahrungen sammeln in dem Bereich und werde mich da auch immer wieder hineingeben, weil jede Art, die mir dazu verhilft, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu formulieren, aber die mir dazu verhilft, auf einen Weg zu kommen, mit Zufriedenheit zu agieren und mit Wohlwollen meinem Gegenüber.
Ja.
Die nehme ich liebend gerne an. Und welche Art es ist, muss jeder für sich selber rausfinden. Aber
Ja.
ich finde, dass wenn man wirklich den Drang hat und das Bestreben hat, sich weiterzuentwickeln, ist auch systemische Beratung ein wahnsinnig wertvolles Tool. Und ich bin froh, dass du uns heute hier so viel erzählt hast und uns da so ein bisschen einen Einblick gegeben hast. Gibt's so eine Übung, die wir zusammen machen können jetzt? Oder eine Sache, wo wir jetzt sagen, okay, jetzt zeigen wir noch mal, was Systemik kann, was systemisch ist. Gibt's da was?
Ja, jetzt habe ich ja viel von Lösung gesprochen und eine Technik, die wir mal ausprobieren könnten, ist eben, dass wir eine Lösung konstruieren, statt ein Problem zu analysieren. Eine Technik, eine Methode zum Mitnehmen, wenn du zum Beispiel etwas nicht möchtest, überlege dir, was stattdessen sein soll und das so konkret wie möglich. Also, wir brauchen ein Ziel. Und das muss so positiv und konkret wie möglich formuliert werden. Da helfen ja diese SMART-Regeln. Der ein oder andere kennt sie vielleicht. Das sind die Anfangsbuchstaben jeweils für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Also das Ziel muss spezifisch sein. Wenn ich jetzt das Ziel habe, ich möchte zufriedener sein, dann ist das viel zu wenig konkret, ja, viel zu unkonkret. Zum Beispiel, also du hast jetzt gerade ein Ziel, das wir mal so lösungsorientiert bearbeiten sollen, sonst hätte ich eins parat, wie so eins aussehen könnte. Weiß nicht, wie du es machen möchtest. Aber vielleicht wird es dann etwas zu persönlich. Also zum Beispiel, was ja jeder vielleicht kennt, irgendwie, dass man sagt, ich möchte nicht, dass mein Partner mich so nervt. Ja, so.
Ja gut, das habe ich auch
Das
immer
kennt
mal wieder,
vielleicht
das Thema.
jeder. Oder meine Kinder
Ja,
oder meine
ja.
Schwiegermutter oder mein Vater, wie auch immer. Und da würde ich als Systemiker natürlich erstmal einhaken und schauen, ist es denn ein Ziel, was ich aus mir heraus erreichen kann? Weil wenn ich sage, ich möchte, dass der andere sich ändert,
Ja, gut,
kann ich
das.
eigentlich nur mit Enttäuschung rechnen. Ja, das ist einmal das Erste. Also es muss eine Ich-Botschaft sein. Das nächste wäre dann zum Beispiel, dass man sagt, was will ich denn stattdessen, dass er mich nicht mehr nervt, dass er mich nervt? Was will ich denn? Ich möchte ihm ausgeglichen begegnen vielleicht, möchte friedvoll ihm begegnen. Aber ich tue das von mir aus. Und wann? Wie oft, bis wann möchte ich das geschafft haben? All das muss gleich in die Zieldefinition mit rein. Und das ist natürlich was, was einem alleine sehr, sehr schwer fällt. Und dann überlagern sich natürlich Ziele auch oder aus einem großen Ziel werden mehrere kleine. Und das ist meine Aufgabe dann natürlich, das mit dir oder mit den Klienten aufzudröseln und zu analysieren. Und dann kann am Schluss ein Ziel so aussehen, zum Beispiel wie: Ich möchte meinem Partner jeden Tag beim Frühstück ausgeglichen begegnen. Oder ich möchte mit meinem Partner jeden Tag bewusst eine halbe Stunde Zeit verbringen. Dann ist das Ziel spezifisch, es ist messbar, es ist attraktiv, wenn man genervt war von der Beziehung. Es ist realistisch, also es ist jetzt nicht überzogen, dass wir ab heute bloß noch in Liebe übereinander herfallen. Und es ist terminiert. Also ich habe jetzt eine halbe Stunde mir vorgegeben oder nur beim Frühstück. Ja, das ist ein unbeschriebenes Zeitfenster. So kann ein mögliches Ziel aussehen und dann fängt man an, daran zu arbeiten. Im besten Fall mit mir natürlich.
Ja, genau. Da hast du einen super Bogen zu dem Werbeblock, den wir jetzt schalten, gegeben. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Du bietest ja durchaus auch, weil jetzt ja vorhin hast du dich ja vorgestellt, dass du in Regensburg lebst. Das heißt nicht, dass man dort unbedingt leben muss. Es gibt auch Online-Coachings. Kannst du ja vielleicht mal kurz erklären, was ist besser, was funktioniert gut, wie wendet man sich am besten an dich?
Also ihr könnt mich natürlich jederzeit immer über meine Webpage kontaktieren. Das sind meine ganzen Kontaktdaten. Es gibt bei mir auch die Möglichkeit, dass man erstmal kostenlos 15 Minuten mit mir Kontakt aufnimmt, entweder über Videocall oder telefonisch, um überhaupt mal rauszufinden, passt denn die Chemie zwischen uns? Weil es geht ja nicht nur um die Fachlichkeit, die ich mitbringe, sondern können wir als Personen überhaupt miteinander, ja? Das kennst du ja auch von Klienten oder von Coachings und auch Patienten, dass das manchmal schwierig ist, auch wenn das Fachliche alles super ist. Diese Möglichkeit biete ich an. Natürlich biete ich in den Räumen meiner lieben Freundin und Kollegin Barbara Killinger die 1:1 Coachings an. Vor Ort oder auch für Paare und Familien. Ich komme aber auch zu euch nach Hause, nicht nach Hause, um Gottes Willen, so persönlich wird es dann nicht, aber wenn ihr zum Beispiel als Team oder als Gruppe mich buchen wollt, dann biete ich auch Inhouse-Seminare an. Und wer mich sonst, weil er zu weit weg wohnt, in Kanada oder sonst wo, der kann mich natürlich auch online buchen. Und ich kann jetzt schlecht sagen, was besser oder schlechter ist. Natürlich ist es super, wenn man sich in Präsenz sieht, weil ich dann natürlich über viel mehr Kanäle auch spüren kann, was los ist. Es kommt aber auch immer auf die Thematik an. Ja, wenn du sagst, du möchtest dich beruflich verändern oder du hast einen Konflikt, musst eine Krise durchstehen, dann kann ich das sicherlich gut online mit dir umsetzen. Habe ich auch schon viele Erfahrungen damit gesammelt. Wenn es natürlich um tiefere Anliegen geht, wo wir natürlich ein Familienstellen brauchen oder eine leere Stuhlarbeit, dann ist es online eher schwierig.
Okay.
Aber man kann auch familiäre Themen gut im Online-Kontext klären. Manchmal lohnt es sich, dass man sich wenigstens einmal live sieht und den Rest dann online praktiziert. Aber das würde ich dann individuell mit jedem besprechen. Gerne auch in diesen kostenlosen 15 Minuten. Und wenn es 20 sind, auch kein Beinbruch.
Okay, super. Es ist eine Selbstzahlerleistung. Es ist keine Krankenkassengeschichte.
Das ist richtig. Also ich glaube, es werden zunehmend systemische Leistungen übernommen, wenn man Psychotherapeut ist. Aber dazu brauchst du natürlich eine Verordnung. Ansonsten ist systemische Beratung tatsächlich eine Selbstzahlerleistung. Genau. In der Regel mache ich immer 60 Minuten mit einem Klienten. Man kann aber auch mal Doppelstunden buchen. Aber diese 60 Minuten haben sich immer als sinnvoll erwiesen, außer bei Teams, da mache ich größere Blöcke.
Ja. Und es ist vermutlich auch von der Anzahl her sehr, sehr individuell, gehe ich davon aus, weil das ist ja oft so eine Frage, die Menschen stellen, wo ich auch immer und immer wieder sage, es kommt auf dich an, wie oft wir uns sehen, nicht auf mich. Und das wird bei dir ähnlich sein, gehe ich davon aus. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, du kommst 10-mal und dann ist alles wunderbar, sondern es ist wahrscheinlich auch nicht zwingend jede Woche oder so, sondern nach Bedarf. Oder wie, was ist da deine Erfahrung?
Es kommt hier auch wieder auf Setting und auf den Kontext an und natürlich auch die Thematik. Ja, wenn ich jetzt ein ganz konkretes Problem habe, dass ich sage, ich möchte mich beruflich verändern oder ich habe einen bestimmten Konflikt mit der und der Person, dann kann es sein, dass wir innerhalb kurzer Zeit damit fertig sind. 3 bis 5 Stunden, 3 bis 8, 3 bis 10 Stunden, weil ja die lösungsorientierte Kurzzeitberatung auch darauf abzielt, dass jemand nicht jahrelang mich beanspruchen muss, sondern man geht ja davon aus, wenn Muster durchbrochen werden, dass sie dann auch bald umgesetzt werden können. Deswegen, also ich bin kein Fan von Leuten Geld aus der Tasche ziehen und sie möglichst lange an mich zu binden. Es ist aber schon so, dass viele dann nach 3 bis 5 Sitzungen ihren Weg gehen und nach einem Jahr dann trotzdem noch mal was anderes anschauen wollen oder es tut sich noch mal was Neues auf, wenn dann ein neues Thema bearbeitet werden soll. Klar, dann geht's weiter. Aber man muss eigentlich nicht mit langfristigen Zeiten rechnen, die man da mit mir zubringt. Also das ist schon auch mein Ansinnen, dass der Klient da auch möglichst bald und mit wenigen Einheiten da auf seinen Lösungsweg
Ja,
kommt.
und dann ist es ja vermutlich auch so, wenn man sich dann auf diesem Lösungsweg befindet, kann ja erst das nächste aufbrechen. Na, das ist ja wie so eine
Richtig.
Zwiebel, die man schält. Es ist,
Richtig. Und da ist,
man kommt ja so an mehrere Kerne immer
genau.
dann
Und
dran,
klar
ne?
sagt man dann für eine Thematik 3 bis 5 Stunden, wenn dann mehrere Thematiken relevant werden, weil man erst zu der Erkenntnis gekommen ist, was eigentlich alles noch Thema ist. Vor allem, wenn es natürlich um familiäre Themen geht. Da möchte ich mir dann schon mehr Zeit nehmen.
Liebe Anna, tausend Dank.
Tausend Dank dir, Vera.
Es war wirklich spannend. Ich möchte jetzt eigentlich sofort eine Sitzung bei dir haben. Mir hat es richtig Lust gemacht, hinzugucken und ja, diese Art auszuprobieren und damit zu arbeiten, um zu entdecken, was möglich ist. Weil lösungsorientiert hört sich immer, immer gut an, finde ich. Das ist ja das, wonach wir alle streben, dass man eben
Ja,
nicht rumdümpelt, ne? Sondern.
und es ist ja da, ja. Man sieht vor lauter Problemen oft die Lösung überhaupt nicht.
Ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das
Ja,
Sprichwort gibt es seit
ja.
Jahrtausenden. Warum? Weil es klar ist, ja, weil es
Ja.
ebenso geht. Genau.
Vielen Dank, liebe Vera, dass ich dir würdig war, dass du mir eine Podcast-Session widmest.
Ja, aber sicher gerne.
Herzlichen Dank.
Ich danke dir für deine Zeit. Alles Liebe für dich.
Danke, dir auch, Vera.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, meine Lieben, das war Anna Gieser. Ich hoffe, dass du ein bisschen Lust bekommen hast, auch mal systemisch zu arbeiten, dir diese Methode genauer anzugucken, mehr darüber erfahren zu wollen. Und wie du gehört hast, arbeitet Anna durchaus auch online. Du musst also nicht vor Ort sein bei ihr. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß, falls du dich an sie wendest. Ich kann sie zu 100% uneingeschränkt empfehlen. Ich wünsche dir nun einen tollen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann es dir möglich ist, diese Folge abzuhören und freue mich auf dich nächste Woche. Alles Liebe, deine Vera von Nebenan Kennste, deinem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.